Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, hier in der gemütlichen Kohlmeinbar in Winterthur. Und herzlich willkommen auch den Zuhörern von Radio Stadtfilter. Wir haben heute im Stadttag hier bei uns einen Gast, den natürlich alle kennen, der regelmässig Nachrichten im Schweizer Fernsehen schaut. Sie ist quasi fast jeden Abend zu Gast bei uns im Wohnzimmer. Sie ist seit mehr als 10 Jahren Redaktorin und Moderatorin von der Nachrichtensendung 10 vor 10. Merci für den Besuch hier bei uns in Winterthur, Daniela Lager.
Danke für die Einladung. Grüezi miteinander.
Ich habe es gesagt, Daniela Lager, Sie sind seit mehr als 10 Jahren moderieren. Sie sind Sie Anchorwoman, wenn man so schön neudeutsch sagt, von 10 vor 10. Ganz einfach gefragt, mehr als 10 Jahre. Ist das so ein Traumjob?
Es ist schon ziemlich gut, ja, muss ich sagen, weil die Frage ist berechtigt. Jeder, der 10 Jahre am gleichen Ort sitzt und arbeitet, und in unserer Zeit dunkt es mich sogar immer in noch kürzeren Abständen, muss man sich wieder fragen, stimmt das noch? Oder muss ich einen Schritt weiter? What's next? Ist immer so der Treiber. Und da frage ich mich natürlich manchmal auch, gerade wenn Kolleginnen gehen. Susanne Wille ist nach 10 Jahren gegangen, oder? Und muss dann aber sagen, nein, für mich stimmt es noch, weil im 10 vor 10, wir haben so ein breites Spektrum von Themen, dass auch wenn der Job an und für sich der gleiche bleibt, durch das, dass die Themen dauernd wechseln, ist es, kann man sich wie jeden Tag wieder ein bisschen neu erfinden. Und darum finde ich es, nein, ich finde es einen extrem spannenden, abwechslungsreichen Job.
Wie wichtig ist es dabei, dass Sie eben zum Teil auch als Redaktorin noch könnt, im Feld quasi tätig sein und nicht nur in Anführungszeichen moderieren?
Für mich persönlich ist es sehr wichtig, um auch beim Redaktionsteam dabei zu bleiben, zu wissen, wie lange und wie für die Beiträge geschaffen wird, die wir nachher verkaufen. Das ist wie wenn jemand auf dem Markt Salat verkauft und nie im Feld draussen gestanden ist und nicht weiss, was es heisst, wenn es Schnecken hat oder so, die die Hälfte wegfressen. Also ich finde es sehr wichtig, eben, dass man da ein bisschen an beiden Seiten dran bleibt.
Das ist ein Beispiel, das passt, weil Sie haben, glaube ich, auch einen kleinen Gemüsegarten,
ja, oder? Also, das ist also wirklich nur ein Handtüchli quasi von der Ausmaß her. Aber dort ist so ein bisschen die Idee, dass die Kinder das eben auch mitbekommen, dass die irgendwie eine eigene Bohne züchten oder was weiß ich, oder eben ein bisschen Früchte, ein bisschen Beeren, irgend so etwas.
10 vor 10 in der ersten Sendung, glaube ich, haben Sie schon einen Absturz vom Computer gehabt. Also das war so ein bisschen der Albtraum. Einen idealen Start stellt man sich anders vor.
Das weiß ich gar nicht mehr. Die erste Sendung weiss ich weder von Tele Zürich noch von. Das ist, ich bin dermaßen, wie soll ich sagen, ferngesteuert und nervös gewesen. Und wenn ich sehr nervös bin, dann geht meine Aufmerksamkeit zusammen, dass ich fast einschlafe. Also andere vergitzeln ja dann fast und ich werde fast ohnmächtig. Und tauche dann so ab und merke erst wieder, wenn fertig ist, dass ich jetzt fertig ist. Aber was zwischendurch war, kann ich echt dann gar nicht mehr so richtig
sagen. Das ist aber nach 10 Jahren nicht mehr so.
Nein, es ist. Nervosität ist manchmal schon noch da, aber nicht mehr so gross.
Die braucht es, glaube ich, auch, oder? Eine gewisse Nervosität.
Wenn man es gar nicht mehr hat, dann ist zu viel Routine drin, dann muss man hören.
In den letzten paar Monaten haben Sie sehr, sehr viele Routinen können sammeln, weil Sie sind bloß noch das Zweite gewesen nach dem Abgang von der Christine Meier. Mhm. Jetzt haben Sie wieder ein Gespähnchen bekommen mit Andrea Fetsch. Wie erleichtert sind Sie?
Sehr. Es ist das Zweite einfach eine höhere Kadenz. Ich glaube, dass niemand viel mehr im Haus auf dem Sender war jetzt in dieser letzten Phase, wie der Stefan Klapproth und ich. Nämlich jede andere Woche. Und wenn dann noch jemand krank ist oder wenn dann noch jemand in die Ferien geht, dann wird es noch mehr. Und es war ein bisschen viel gewesen, und darum sind wir sehr erfreut, dass wir jetzt wieder ein Gespähnchen haben.
Blenden wir ein bisschen zurück, Daniela Lager. Sie sind in der Stadt Zürich geboren, sind aber väterlicherseits, glaube ich, haben Sie Weinbauern in Österreich noch, ja, in der Verwandtschaft. Was sind so die Werte, die Sie prägt haben als Kind? Was hat man aus dem Elternhaus auch vielleicht mitgegeben, was bis heute wichtig ist?
Also ich habe viel Liebe, ich habe viel Familiensinn mitbekommen, ich habe ganze Haufen gute Sachen mitbekommen, wo ich aber hoffe, dass das möglichst viele Kinder auf ihrem Weg eben so mitbekommen. Sie wollen jetzt ein bisschen wissen, vielleicht, was speziell war, was prägend, was anders war. Und ich mag mich schon noch erinnern an die Schwarzenbach-Initiative, wo es geheissen hat, dann müsstet ihr heim.
Da ist es um die Überfremdung gegangen.
Ja. Und an die Küchentischgespräche, ja, was wollen wir denn, um Gottes Willen? Und was ist denn daheim? Und wo und wie und was? Weil meine Schwester und ich, wir sind beide schon in Zürich geboren. Für uns wäre klar gewesen, wo daheim ist, oder? Und das hat mich insofern... Und
für die Eltern?
Für die Eltern wäre es nicht klar gewesen, weil meine Mutter ist ursprünglich aus Deutschland gekommen nach dem Krieg und mein Vater aus Österreich. Sie sind beide sehr jung gewesen und haben sich in der Schweiz kennengelernt und dann auch eigentlich ein Leben aufbauen. Also die sind ja, als nicht mal 20-Jährige in die Schweiz gekommen und haben dann da auch Ausbildungen gemacht und alles. Für die ist die Schweiz gefühlt auch die Heim gewesen. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich denke, was für mich prägend war und vielleicht auch für meine Schwester, ist der hohe Grad an Integrationswille, den meine Eltern hatten. Oder? Also die haben sich dermassen bemüht, nicht aufzufallen, dass man schon gar nicht mehr merkt, dass sie vielleicht nicht seit 7 Generationen Schweizer sind, und sich wirklich reinzupassen. Und das hat aber auch geheissen, dass man nicht so eine Meinung hat nach aussen. Eben nicht auffallen. Anpassen, nicht auffallen. Und lustigerweise sind meine Schwester und ich beide Kommunikationsberufe gelandet. Und das war vielleicht so ein bisschen eine Gegenreaktion, die etwas ausgelöst hat bei uns beiden Kindern. Dass wir irgendwie das Gefühl haben, doch, wir haben auch etwas zu sagen. Und wir wollen auch raus mit dem, dass wir beide in der Kommunikation gelandet sind.
Ihre Schwester ist in den USA, an einer Uni, glaube ich. Ja. Kommunikation, ist denn da aus dem heraus oder auch sonst, ist Journalismus immer ein Traumberuf für Sie gewesen? Ist da relativ schnell klar gewesen, dass Sie in Journalismus wollen oder in Kommunikation?
Ja, das ist für mich... Kommunikation habe ich ja noch gar nicht so genau gewusst, was es ist. Journalismus hat man so gewusst, weil man Zeitungen und Radio und so gesehen hat. Und das ist für mich eigentlich seit 12 Jahren, habe ich gewusst, dass ich das gerne machen will.
Und wie haben Sie konkret den Einstieg gefunden in Journalismus?
Ja, eigentlich über das KV, das ich schon auf einem Verlag gemacht habe. Also ich muss vielleicht auch vorausschicken, ich habe ein Langzeit-Gymi angefangen nach der 6. Klasse und bin über die Minusnoten gestolpert. Ich finde, da kann man in meinem höheren Alter darf man heute über das reden und sage, ich habe es ja irgendwie gleich noch immer hergeschafft, oder? Und bin dann so nach zweieinhalb Jahren...
In welchem Fach war die Minusnote? Da können wir jetzt auch drüber reden.
Das Latein.
Im Latein. Das ist nicht schlimm.
Ganz übel. und bin dann zurück und bin dann nach der Sek. Also nach der Sek hätte ich noch mal gehen können und habe dann aber irgendwie, weil das ist schon recht schwierig, wenn es einem mit dem Alter, wo man ja unfertig ist und erst gerade dran ist, sich in alle Richtungen wild und unkontrolliert zu entwickeln, wenn man dann so eine Art zurück muss, oder? Und in einem Bereich, man empfindet es, also ich habe es empfunden, versagt hat und einen Schritt retour. Und alle Freundschaften sind schon gemacht und man muss die eigenen Freundinnen zurücklassen. Das ist ein sehr schwieriger Schritt. Und ich hatte dann keinen Mumm gehabt, nach der dritten Sek das nochmal zu machen. Und bin dann zur Berufsberatung und habe dann gesagt, ich will aber Journalistin werden. Und dann haben mir alle immer gesagt, das kannst du gerade vergessen, oder? Also jetzt, wo du aus dem Gymi raus bist, das geht gar nie. Und ich habe dann gefunden, weil alle gesagt haben, mach das KV. Da findet man immer etwas. Habe ich dann das gemacht und habe dem Berufsberater gesagt, ich will aber nur auf einen Verlag. Und das war ein Verlag, der Zeitschriften herausgegeben hat. Und dort konnte ich dann schon das dritte Lehrjahr schon auf der Redaktion machen, was vorher niemand gemacht hat von den Lehrlingen. Aber weil ich unbedingt wählen und immer um die Redaktion herumgeschlichen bin, hat man dann mir das ermöglicht. Und dann ist Matz nahtlos, wo
das
ich
Medienausbildungszentrum
in Luzern. Medienausbildungszentrum in Luzern, wo mit dem allerersten Grundkurs, wo ich es dann geschafft habe, da bin ich auch ein bisschen stolz, weil das sind 1200 Interessenten gewesen. Ich glaube etwa 600, wo die an den Aufnahmetest sind und 26 hat man dann glaube ich, genommen für den ersten Kurs. Und dort hatte ich sicher auch viel Glück gehabt, aber dort bin ich dabei gewesen. Und von dort habe ich dann eigentlich wirklich 100% sicher gewusst. Ich schaffe es auch sonst.
Und dann hat es bei Radio Mono angefangen, als Stadtsucherin da in den kleinräumigen Schaffhausen. Mhm. Wie hat man sich da, mit dem Dialekt da gehört man, es ist mir nicht ganz unbekannt, aber wie haben Sie sich da in dem Schaffhausen zurechtgefunden und durchgeschlagen?
Ich habe eine ganz kleine Wohnung genommen, Schaffhausen. Subparterre hat das geheissen. Das waren zwei umgebaute Trocknungsräume. Also, wo man... Da haben sie irgendwie einen Tümpel reingestellt und aus dem eine Wohnung gemacht, wo ich dann gewohnt habe. Es war sehr feucht. Da hat man alle Bücher gewählt. Alle Plattenhüllen sind so wie Weltkarton in den Ding hineingestanden. Und ich musste dann mal einen Bauentfeuchter reinstellen. Und er hat in einem halben Tag so viel Wasser rausgezogen aus der Wand, dass alle die Übel rausgeflogen sind. Also, als ich heimkam, bin, ist die Lampe am Boden gelegen und so. Also, ist mir aber gleich gewesen, weil ich dachte, das brauche ich nur für, wenn ich Frühdienst habe. dann langt es mir nicht mit dem Zug rechtzeitig von Zürich auf Schaffhausen. Also ich habe das Gefühl, Schaffhausen sei rein für den Job. Und nur wenn ich Frühdienst habe, muss ich dann mal dort in dem Keller schlafen und für das lang ist. Und ich habe dann also so viel in dem Keller geschlafen, dass ich selber fast Schwimmhäute bekommen habe, weil es mir nämlich unerwarteterweise schaurig gefallen hat in dem Schaffhausen. Ich habe das extrem lässig gefunden. Ich habe die Leute als ich habe das Gefühl gehabt, mit einer höheren Sozialkompetenz. Also, aber nicht so, dass ich in meinem Leben beschnitten worden bin. Man hat weniger Anonymität gehabt wie in Zürich. Aber wenn man dazu gestanden ist, was man machen wollte, dann hat man es können machen. Gegangen ist heimlich, für das ist es einfach zu klein. Oder? Aber eigentlich hat man in dieser Stadt, habe ich das Gefühl gehabt, auch können wildes Zeug machen, wenn man dazu gestanden ist. Das habe ich lässig gefunden. Und viele engagierte Leute, gute Gespräche, tolle Stadt.
Es hat einige Leute aus dieser Zeit, die nachher beim Schweizer Fernsehen oder in anderen wichtigen Medienberuf gelandet sind.
Ja. Ja, es ist halt, vielleicht hat es, ich überlege mir das immer wieder, der Stimmzwang. Also die Schaffhausen muss man Buss zahlen, wenn man nicht geht, abstimmen, oder? Und das finden viele irgendwie so antiquiert und alter Zopf und so. Aber ich glaube, dass es etwas macht mit den Leuten. Ich glaube, dass der Stimmzwang, so blöd, dass das tönt, irgendwo die Leute mehr politisiert als wie an anderen Orten. Und dass es so viel dann in die Medien geschafft haben. Oder dass ich eben auch das Gefühl hatte, man kann in jeder Beiz und überall passieren wirklich engagierte Gespräche. Glaube ich, hat irgendwo auch etwas mit dem zu tun, dass einem in Schaffhausen eingebläut wird, dass man eine Verpflichtung hat, sich zu engagieren und nachzudenken. Das finde ich nicht so blöd.
Sie sagen eine gewisse Narrenfreiheit, eben Verpflichtung, Engagement. Weißt du, es prägend steht, vielleicht, wenn Sie dann noch sagen können, was Sie aus dieser Anfangszeit vom Journalismus mitgenommen haben. Da, wo Sie wirklich dort gelernt haben und sie geprägt haben. Gibt es da etwas? Es ist immer schwierig, wenn man so Sachen...
Ja, weil es ja so absolut ist, oder? Das Prägendste. Und es ist natürlich, mir ist dort irgendwie... Mir ist einfach ein ganzes Buch aufgegangen an Möglichkeiten, die ich plötzlich gesehen habe, die man hat, und Eindrücke und Leute kennenlernen und alles. Es ist jetzt noch schwierig zu sagen, was es ist. Aber vielleicht wirklich das, die Möglichkeit, dass die Gedanken, die man sich macht, die Fragen, die man hat, dass man die jemandem stellen kann, und dass dann die Person auch noch das Gefühl hat, sie müsse einem eine Antwort geben. Und das ist für einen jungen Menschen vielleicht noch etwas Lässiges. Weil das ja nicht automatisch so ist. Oder? Dass man mit dem Anspruch in die Welt raus kann, hey, hallo, ich habe da Fragen und bitte um eine Antwort. Und als Journalistin oder als Journalist wirst du nicht so ignoriert. Also da kommt auch als junger Mensch kommst Antworten über, wie du ernst genommen kannst diskutieren. Das ist, glaube ich, das ist das, was mir auch gefällt an diesem Job.
Und dann haben auch die Radios im grossen Zürich und bald auch Fernsehstationen gemerkt, dass auch eine engagierte junge Journalistin Daniela Lager ist. Nein. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist ja leider, finde ich, das so ein bisschen so, dass in den grossen Städten herrscht schon gewisse Ignoranz. Also was eben in Schaffhausen macht, fällt in Zürich, glaube ich, wirklich nicht gross auf. Und ich bin dann aber nach 2 Jahren bin ich auf New York mit 6'000 Franken und dem Anspruch, dass das lange für ein halbes Jahr, inklusive Flugticket, oder, zum Leben. Das hat dann 5 Monate gelangt, knapp, aber dann doch nicht bis ganz.
Was wäre der Plan in New York? Was wollten Sie machen?
Eigentlich wollte ich mein Englisch verbessern. Und dann bin ich rübergekommen und habe so ein bisschen Benedikt und so die Schulen, die man kennt, ein bisschen anschauen. Und dann habe ich jemanden getroffen, der mir gesagt hat, was willst du dich da mit anderen Touristen irgendwo hinsetzen, und am Schluss redet ihr in der Pause gleich alle Deutsch, gehen arbeiten. Viel gescheiter lernst du viel mehr. Und ich habe keine Arbeitsbewilligung gehabt, aber was man darf in den USA, das sind sogenannte Internships, das sind Praktika, die man machen darf, wenn man nichts verdient. Also das heisst, ich darf als Praktikantin arbeiten, ich habe nichts verdient. Und bin dann bei einem Radio gewesen, WPIX, und habe dort ein bisschen gearbeitet. Im Hintergrund natürlich. Also die erste Amtshandlung war, dass ich 2 Tage lang Wettbewerbsgouverneur mit einem Brieföffner von Hand aufgemacht habe, weil ich habe ja nicht mal Strom gekostet, oder? Da wäre ja jede Maschine wäre ja teurer gewesen wie ich, bis ich dann eine halbe Sehnenscheidenentzündung hatte und dann eben gemerkt hat, dass ich doch irgendwie noch ein bisschen mehr wie das vegetative Dasein offeriere. Wie, was ich nicht gewusst habe, ist in Amerika, dass man so, da blöfft man offenbar grauenvoll im Zeug rum, was man alles können und wem man schon sieht und so. Und darum tut man dort mindestens ein Drittel bis die Hälfte von dem, was die Leute behaupten, was sie können, wird abgezogen. Und in der Schweiz sind wir ja eher bescheiden, wo man so sagt, ja, habe ich auch schon mal gemacht oder so. Und da ist bei mir einfach nicht mehr viel geblieben, oder? Darum hat man mir dann einen Brieföffner in die Hand gedrückt und denkt, das wird wohl gehen. Und das ist dann eine Zeit gegangen, bis die gemerkt hat, nein, das stimmt ja wirklich. Also, als ich da irgendwann mal durch die Redaktion gelaufen bin und gesagt habe, du, wieso machen die Interview auf 15 Zoll und nicht auf 7,5 und so. Weißt du, wie die Maschine, sage ich, aber ich habe ja 2 Jahre Radio gemacht und dann, oder? Aber ich hätte mich ganz anders müssen verkaufen am Anfang. So hat es einfach ein bisschen Umweg gebraucht.
Aber es war eine gute Erfahrung, der New York.
Es war eine der besten Erfahrungen von meinem Leben. Und es hat mir unglaublich viel gebracht. Weil wenn ich nämlich, als ich dort zurückgekommen bin mit einem Brief von einer amerikanischen Radiostation aus New York, hat sich alles auf den Rücken gelegt und das Gefühl gehabt, die müssen wir haben.
Also nach, bei Radio
nach 24. Nach 2 Jahren Schaffhausen hat niemand in Zürich das Gefühl gehabt, die müssen wir haben, oder? Aber nach dem halben Jahr in New York hat man das Gefühl gehabt, das ist es jetzt, oder? Das hat mir unglaublich geholfen.
Dann haben Sie auslesen zwischen Tagen
dann, quasi. Ja, dann hatte ich wirklich viele Möglichkeiten gehabt.
Und wieso nachher? Sie sind bei Radio Z, Radio 24 gewesen. Nachher, wieso der Wechsel zum Fernsehen? Also heute wollen da ja viel vom Radio sofort ins Fernsehen. Mhm. Früher hat es aber auch Leute gegeben, die gesagt haben, Radio ist alles. Ich will nie. Es sind ja gleich 2 völlig verschiedene Medien. Was hat sie ins Fernsehen
so gezogen? So verschieden. Also sie haben schon Gemeinsamkeiten, oder? Es ist nach wie vor elektronisch und es ist schnell. Und es ist unmittelbar und es ist live. Also jetzt in dem Feld, wo ich tätig bin. Und das ist schon das, wo Gemeinsamkeit ist, die mir auch viel bedeutet. Aber das hat schon etwas mit dem zu tun, was ich am Anfang auch gesagt habe. Man hat doch manchmal so ein triebes Gefühl, jetzt muss wieder etwas Neues. Und das ist auch okay, wenn man jung ist, oder? Also mit 30 habe ich das Gefühl, jetzt habe ich 10 Jahre Radio gemacht, jetzt ist gut. Und jetzt muss etwas Neues. Und dann habe ich gekündigt und bin ein halbes Jahr auf Frankreich. Und in dieser Zeit hat mich dann Markus Gilli angerufen und hat gesagt, du willst nicht bei 24 anfangen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, aber das ist, auch wenn es anders heisst, im Prinzip ist das nicht so verrückt verschieden zu machen, als wie das Radio Z oder heute Energy war. Und dann sagte er, doch, weil ich könnte auch noch eine halbe Stelle Fernsehen anbieten. Und das hat mich dann interessiert. Und eigentlich bin ich über das parallel noch ein bisschen Radio, aber auch schon Fernsehen, bin ich dann in die Tele-Zürich-Geschichte hineingerutscht.
Und dann bei RTL Pro7 und nachher Schweizer Fernsehen. Ist eigentlich relativ schnell gegangen, oder? Mit Jahresabständen oder 2 Jahre.
Ja, das war halt auch eine verrückte Zeit gewesen. Dort ist es explodiert, oder? Dort hat man zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, als privaten Anbieter in den Markt einzusteigen. Und alle haben gedacht, das sei ein Riesenmarkt. Und da können wir wahnsinnig verdienen. Darum sind auch so viele gekommen mit Projekten und so. Und die Erfahrung zeigt halt, Fernsehen machen ist einfach brutal teuer. Und wenn man es mit einer gewissen Qualität machen will, kostet das einen Sockelbetrag, wo man auf die kleine Zuschauerschaft, wo man durch die Mehrsprachigkeit und alles hat in der Schweiz, einfach nur schwer finanzieren kann. Also so richtig dick Geld verdienen kann man, glaube ich, einfach mit Fernsehen machen wirklich nicht in der Schweiz. Genau. Andernorts schon.
Es sind einige von diesen Stationen wieder zugegangen. Ja. Aber was sicher der Fall ist, seit Tele-Zürich-Zeiten kennt man sie. Eine gewisse Prominenz kommt natürlich damit einher. Ganz einfach, Daniela Lager, gefragt, ist Prominenz für Sie eher ein Fluch oder eher ein Segen?
Man gewöhnt sich an alles, oder? Also es ist so ein
Das klingt eher noch Fluch.
Nein, ein Fluch ist es nicht. Aber also erstens mal gelingt es mir inzwischen, das zum Teil auszublenden. Das musste ich auch lernen. Also am Anfang hatte ich elend Panik und bin auch wirklich steif geworden wie ein Brett, wenn ich gemerkt habe, dass es hinter dem Rücken tuschelt. Weil ich irgendwie gedacht habe, Hosenladen auf, irgendetwas. Oder? Also so das Unangenehme, oh Gott, um was geht es jetzt und so. Und das kann ich heute inzwischen, das kann ich gelassen nehmen. Also ich gehe heute auch ungeschminkt am Morgen zum Bäck. Und es ist mir herzlich egal, wenn es hindurch heisst, die sieht aber am Fernsehen auch besser aus. Also mit dem Zeug, das habe ich, das glaube ich, ist schon einfach eine gewisse Gelassenheit, wo man lernt umzugehen. Und dann hat es auch Positives. Also man lernt zum Teil tolle Leute kennen, durch das, dass man das Gesicht hat, wo man dann einfach anredet auf der Straße. Und es hat vielleicht auch mal Vorteile, dass man mal irgendwo herkommt, wo man sonst nicht herkommt.
Im vollen Restaurant hat es immer noch einen Platz.
Also ich lüte nie an und also ich tue mich, wenn ich einen Tisch reserviere im Restaurant, entweder mit Vornamen nur oder mit meinem verheirateten Namen, den man nicht kennt, in der Öffentlichkeit anmelden. Weil ein Restaurant, das für mich unter meinem verheirateten Namen keinen Platz hat, muss ich als Gast auch nicht besuchen unter meinem öffentlichen Namen. Das ist so ein bisschen die Haltung, die ich da habe.
Ja, das ist auch ein sympathischer Zug. Ich habe irgendwo gelesen, ich nehme an, das stimmt, Sie sagen am Anfang, aber mit dem Velo arbeiten und nicht mit dem Tram, weil Sie sich im Tram die Prominenz einfach zu intensiv war.
Oder also es macht etwas mit einem, wenn man einfach überall, wo man ankommt, das Gefühl hat, man wird beobachtet. Das ist es, glaube ich. Oder? Also man ist so wie eine wandelnde Reklametafel für so Unternehmen auch und das verpflichtet auch und das sehe ich auch ein. Aber es wird dann sehr, sehr schwer, wirklich ein Privatleben für sich in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, es geht bei den meisten Leuten, die ich kenne, die in einer ähnlichen Situation sind, es geht einfach eine Weile, bis man sich das Recht auf seine eigene Person wieder zurücknimmt und sagt, dann sehe ich halb verkrugelt aus, es ist mir gleich, ich darf auch so auf die Strasse. Also das muss man sich wieder wirklich wie aktiv zurückholen. Und dann auch sich vor dem Spiegel quasi die Kraft holen und sagen, das ist mir jetzt gleich. Und ich könnte schon reagieren, aber ich gehe trotzdem.
Und Sie erkämpfen sich da auch ein Stück weit, indem Sie, glaube ich, Ihr Privatleben wirklich schützen. Also nicht an jeder Güppli-Party sieht man Sie. Mhm. Sie geben auch relativ selten Interviews. Wir sind heute aber privilegiert, dass Sie hier hinkommen in Kolmein Bar. Und Sie wohnen in einer, ich weiß nicht wie einfach, aber in einer Genossenschaftswohnung in Zürich.
Das ist natürlich ein weit verbreitetes Missverständnis, dass man das Gefühl hat, Genossenschaft gleich soziale Wohnungs-, also Sozialwohnung, oder? Und das ist es nicht. Also es ist eine mittelständische Genossenschaft, wo ich eine Wohnung habe, wo selbst, also wo, ja, selbst tragen Kostenmiete, oder ich weiß auch nicht genau, wie man dem sagen will. Und natürlich ist es so, dass man als Genossenschafter in der Stadt Zürich privilegiert ist, weil man, auch wenn es eine kostendeckende Miete ist, nie so viel zahlt, als wenn man irgendwo in einem Neubau, in einem Privaten drin ist. Aber mir ist es gar nicht so sehr um das gegangen, sondern ich habe einfach gefunden, es ist ein Glück, wenn man mit Kind noch immer aufwachsen kann, wo man nicht einen eigenen, ganz, ganz kleinen, eingehagelten Bereich hat, der aber nicht einmal gross genug ist zum Federball spielen, sondern eine riesige Wiese, die gross genug ist zum Fußball spielen für alle Kinder. Und das Glück habe ich und so wachsen meine Kinder jetzt dort auf. Und ich geniesse es auch, wenn man einfach an einem schönen Sommerabend sagen kann, ich mache einen Salat oder du machst irgendwie, ja, und dann sitzen 20 Leute zusammen mit dem Kind und essen miteinander und ich schätze das sehr. Ich finde das einfach ein tolles Lebensgefühl.
Aber Sie haben zwei Kinder, 9 und 11. Was sind jetzt, wir haben vorhin von Ihrem Aufwachsen geredet, was sind die Werte, die Sie Ihren Kindern mitgeben wollen? Was ist das Wichtigste, was Sie auf den Weg mitbekommen sollen?
Das Wichtigste ist schon, dass für mich so ein bisschen, dass man muss eine Balance finden vielleicht zwischen Zielstrebigkeit und Toleranz. Also es ist durchaus okay, für etwas zu kämpfen, was man wirklich will. Aber man muss links und rechts schauen auf dem Weg und sich quasi auch immer überlegen, den Preis, den vielleicht auch andere dafür zahlen. Ich glaube, das ist es. Eben vielleicht auch, wenn ich so ein bisschen sage, wir wohnen in dieser Genossenschaft und wir haben die Wiese zum Shooten und alles. Das ist so, da hat es manchmal 20, 25 Kinder in allen Altersgruppen. Und da gibt es halt auch mal Puff und Schlägerei. Und, also Schlägerei nicht so böse, aber Keilerei, sage ich, wo es einfach wie nicht klar ist, jetzt, dass es faul war und der Schiedsrichter hat auch nicht geschaut und Aufregung und so. Und irgendwie denke ich einfach, dass sie das so, dass sie zwar kämpfen können für ihre Sache, dass sie sagen können, nein, das wäre ungerecht, und, aber dass sie doch nachher eine Lösung finden, wie man weiterspielen kann, ohne dass der andere nur noch heimgehen brüllen. Also so die Mischung von, du willst ein Goal machen, aber es sollte, wenn immer möglich, ohne Foul gehen. Das ist, glaube ich, das, was ich probiere, den Kindern so ein bisschen mitzugeben.
Und neben Fußball spielen, neben möglichst ohne Foul, habe ich mal gelesen, haben Sie in Ihrer Familie auch ein ganz spezielles Ritual noch. Am Samstag würde ich gemeinsam putzt.
Ja, das ist
und jetzt auch nicht. Und dann mache ich mir einen Zopf miteinander für den Sonntag.
Nein, das ist auch nicht so. Es ist auch nicht jeden Sonntag und so. Das ist dann auch ein bisschen zugespitzt worden. Es tönt schön. Nein, das gibt es auch bei dir, dass wir einen Zopf machen miteinander. Am Samstag, wenn es zum Beispiel ein wüster Samstag ist oder so, rein auch, weil es einfacher ist, als wie Sonntag im Regen und in der Kälte zum Beck laufen, weil da gibt es nicht jeden oft, da muss man weit laufen. dann ist das noch lustig, um miteinander etwas zu machen und am Sonntag dann dort. Aber das machen wir nicht jeden Sonntag. Und das Putzen war so ein bisschen, dass, also muss ich ehrlich sagen, bei dem Pensum, wo ich arbeite, und ich wollte ja nicht, dann, wenn ich daheim bin, noch irrsinnig viel Zeit mit Putzen verbringen. Dort ist unsere Putzfrau hat einen Unfall gehabt und hat fast 2 Jahre nicht mehr können. Und wir haben ihr aber versprochen gehabt, dass sie wieder, wenn sie wieder gesund ist, wieder gerne bei uns weiterarbeiten kann. Und dann sind wir in dieser Lage gewesen, dass wir dann, und dann haben wir es für 2 Jahre mal selber gemacht. Und schätzen seither umso mehr, wenn sie mich jetzt pro Woche 2 Stunden kommt und uns dort hilft. Aber es war eine gute Erfahrung für die Kinder. Und man kann auch aus dem etwas machen, indem man eben zum Beispiel laute Musik oder, also ich weiss auch nicht, man kann ja so etwas wie Putzen auch so organisieren, dass es noch einigermaßen Ring runtergeht.
Mitgeholfen bei dem Putzen, Sie haben die Kinder erwähnt, hat ihr Mann auch, der ist Ägypter, und sie haben ihn in der Tauchferien kennengelernt. Ja. Und er ist mit ihnen dann in die Schweiz gekommen, ohne Job zuerst, ohne Deutsch zu können. Wie schwierig ist das?
Also wir haben uns schon, ein paar Jahre gekannt, bevor wir dann den Schritt gewagt haben. Und er war auch 2-3 Mal in der Schweiz gewesen vorher, 4-5 Wochen und so, und hat dann schon auch angefangen, Deutsch zu lernen. Aber im Prinzip, ja, ist er in ein sehr fremdes Land gekommen, da gewohnt, und hat keinen Job gehabt und die Sprache noch nicht gut können. Es ist irrsinnig schwierig, wenn es ein Land ist, das mit der Schweiz nicht so verbunden ist wie ein EU-Land, dass man Papiere, Ausbildungen, all das voneinander akzeptiert. Das ist da nicht der Fall. Das war sehr, sehr schwierig gewesen. Aber ja, er ist noch da. Und ich glaube, er hat ganz viel Lässiges auch entdeckt an der Schweiz. Er hat auch den Willen gehabt, sich da die guten Sachen zu entdecken. Fahr gut Snowboard. Er ist jetzt immer mit dem Rennvelo um den Zürichsee unterwegs. Also er hat auch sein Zeug gefunden, wo er sagt, das ist lässig da. Und ich glaube, er ist recht happy.
Das ist schön. Und er redet auch Deutsch sehr gut in der Zwischenzeit. Aber sie und ihre Kinder auch ein bisschen Arabisch. Sie sind nämlich mal für einen 2-monatigen Bildungsurlaub in Ägypten gewesen. Ich glaube, die Kinder haben die Sprache nur ein bisschen schneller gelernt wie sie, oder?
Die haben das leider extrem viel schneller gelernt wie ich. Bei mir ist das, also es ist so wie ein Projekt gewesen, wo ich am Schluss haben müssen sagen, dass ich es ein bisschen aufgeben. Also ich verstehe, wenn mein Mann etwas sagt zu den Kindern, auch meine Kinder antworten zu 99% auf Deutsch, weil sie merken, der Papi versteht das ja auch. Also warum soll ich den komplizierten Weg gehen, wenn es den einfachen Weg gibt? Und weil sie, glaube ich, auch nach außen Kinder wollen gleich sein wie andere Kinder. Also ich glaube, es ist nicht, statt dass sie stolz werden darauf und sagen, hey, ich kann da etwas, was nicht jeder kann, stört das mehr, so etwas so ganz Fremdes. Sie wollen dann wie nicht auffallen und wie gleich sein wie andere. Also es ist so, dass es zum Teil heisst, Papi, wenn wir draußen sind, dann red bitte Deutsch mit mir. Dass sie mit ihm einen Deal gemacht haben, die Heime können wir schon, oder? Aber bitte, wenn wir draußen sind, dann bitte red Deutsch mit uns. Also merkt man einfach, dass ja, zwar das Tollste gesucht ist, der Panini-Bildchen haben. Dort ist lässig, wenn man den Kopf aus der Menge rausheben kann. Aber bei solchen Sachen wollen sie dann gleich halt gleich sein.
Wie erleben Sie von dieser Sensibilität? Sie haben es am Anfang des Gesprächs geschildert, schon von Ihrer eigenen Jugend, eben von Österreich und Deutschland, die Wurzeln, aber jetzt auch von Ihrem Mann. Wie erleben Sie von dem die aktuelle gesellschaftliche Debatte in der Schweiz, wie Anti-Minarett-Initiativen, wie jetzt Masseneinwanderungsinitiativen?
Also das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich darf zwar als Fernsehmoderatorin eine politische Meinung haben.
Aber nicht äußern.
Die habe ich auch. Aber ich sollte die nicht öffentlich äußern. Weil es nicht gut wäre, wenn man das Gefühl hat, man weiss dermassen, wo ich stehe, dass wenn ich nachher ein Interview mache, irgendjemanden oder einen Bericht mache zu einer politisch aktuellen Situation, dass man das Gefühl hat, das ist nicht mehr objektiv. Weil sie hat ja gesagt, dass sie so und so und so denkt. Und darum, das ist jetzt der Bereich, wo ich einfach wirklich nicht viel dazu sagen kann.
Wir sind damit wieder bei 10 vor 10 eigentlich zurück. das ist ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer da innen auch noch spannend, wie muss man sich einen durchschnittlichen Tag bei 10 vor 10 vorstellen. Bis dann wirklich am 10 vor 10 ein rotes Lämpchen angeht an der Kamera, da passiert ja ganz viel. Wenn Sie da vielleicht können schildern können, was läuft da alles ab vorher?
Also es ist ein anderer Tag, ob ich Redaktorin bin oder Moderatorin. Ich schildere jetzt mal den von der Moderation. Ich stehe auf, lese 3 Zeitungen, 2 im Papier, eine elektronisch. Los Radio, meistens schon am Morgen früh, TRS1 bis um 8, halb 9 bleibe ich da dran. Je nachdem, wenn etwas Bildintensives passiert, schaue ich über den Mittag auch schon in die Tagesschau Mittag rein. Und dann, also ich habe sicher schon 2 Stunden, würde ich sagen, mindestens Medien konsumiert, bis ich auf die 2 gehe und arbeite. Dann haben wir eine Sitzung, wo die Leute, die schon am Morgen da waren, sind, ist eine grosse Sitzung, die grösste ist am 2, wo man so ein bisschen sagt, was machen wir heute, was haben wir geplant. Und dann kann man von außen, wenn man von außen kommt, hat man dann noch die Gelegenheit, so ein bisschen eine frische Sicht einzubringen und zu sagen, wieso machen wir nicht das? Das heisst, vielleicht haben wir probiert, der ist nicht rum, der redet nicht und so. Oder dass man dann irgendwie sagt, ah, heute wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Also dort wird nochmal schnell alles auf die Schiene gestellt. Und dann fange ich an zu arbeiten. Also ich telefoniere mit Korrespondenten, ich schaue Beiträge an, lese Agenturmaterial, schreibe Texte, gehe in die Maske. Das ist inzwischen etwa eine gute Stunde.
Eben Ihre Texte, Ihre Moderationen schreiben Sie selber? Das wissen viele auch nicht.
Mal, also das ist der Anspruch. Es gibt natürlich schon Moderationen, die so gut geschrieben sind, dass man muss sagen, man mag den Namen fast nicht unter dem Tisch durch, aber es ist dann halt so, die ist jetzt einfach wirklich gut, die muss jetzt einfach nehmen. Aber ich habe schon den Anspruch, dass man da noch etwas reingeben will. Und Gestalter ist auch noch etwas, was machen. Wir haben dann auch Redaktionssitzungen, wo lange darüber geredet wird, mit der Regie, mit der technischen Crew, was machen wir für Bilder, also wo man im Studio hindurch sieht, oder wo braucht es eine Karte zum besseren Verständnis, wo muss man die Zahl einblenden, gross, weil sie so unglaublich ist, dass man merkt, dass die Zahl eben eigentlich so eine Bedeutung hat und dass die Absprache mit der Technik und mit den bildgebenden Redaktionsteilen, also Grafik und so, das braucht alles sehr viel Zeit, bis dann das ineinander greift. Und das ist die Regiesitzung, die ist meistens so um die 4, zwischen 4 und 5. Dann gehe ich eine Stunde in die Maske. Und dann komme ich retour.
Wie lange geht man in die Maske? 5 Minuten?
Ich glaube, der Stefan Klapproth hat heute auch länger, weil er mit 20 hat. muss man schon einmal sagen, oder? Also die Zeit steigt so ein bisschen mit zunehmendem Alter, das ist völlig klar. Und mit der Entwicklung der Technik. Also ich sehe durchaus ein, dass es ein Gewinn ist, ein Fußballspiel in HD-Qualität zu sehen. Ich sehe nicht ein, dass es für eine Frau in meinem Alter ein Vorteil ist, wenn man HD-Qualität im Studio hat. Und darum, also die Maske, das wird auch alles wie anspruchsvoller. Und die machen zum Beispiel, die müssen immer die Haare machen, weil ich blonde Haare habe und vor einem dunklen Hintergrund stehe. Und jedes Einzelne, wo dann wie eine Antenne irgendwo raussteht, irritiert. Und also es ist einfach alles so, braucht extrem viel Zeit. Und dann komme ich zurück und schaue mir die ersten grafischen Sachen an. Also es ist so ein rollendes Ding, bis ich dann um 9:30 ins Studio reinstehe. Dann werden erste Einstellungen geübt, dass auch die Regie weiss, wann müssen wir den Knopf drücken, dass die Karte auf den richtigen Moment kommt. Und dann 10 vor 10 gehen wir live.
Können Sie sich eigentlich vorstellen, seit mehr als 10 Jahren machen Sie das. Mhm. Auch mal, wie man es aus dem Deutschen kennt, früher Sabine Christiansen, jetzt Anne Will, sind früher auch Nachrichtenmoderatorinnen gewesen und haben dann gewechselt und eine Polit-Talkshow oder zum Beispiel in der Schweiz ein Dienstagsclub, würde Sie so etwas reizen? Können Sie sich da überhaupt vorstellen? Oder ist wirklich da 10 vor 10, das Nachrichtengefäß, das, was ideal zu Ihnen passt?
Im Moment ist es schon noch so, dass ich glaube, ich habe es noch gern, wenn es brummt, nennen wir das, oder? Also, in dem Moment, es ist früher hat es die Ticker gegeben, die Agenturticker, oder? Und wenn die hinten gerattert haben, dann hat man gewusst, irgendwie, jetzt ist auf der Welt noch immer schaurig etwas los. Und ist geschaut und hat die Fähnen abgerissen und gelesen, was ist los. Das ist ja heute nicht mehr so. Aber man sieht es heute auch auf den Bildschirm, auf der Agentur, wenn es flasht. Also wenn dauernd Eilmeldung und so. Das ist etwas, wo schon ein bisschen wie Nektar ist für mich. Also ich habe mit dem noch nicht abgeschlossen. Es ist mir nicht verleidet. Ich bin immer noch elektrisiert, wenn es brummt. Und darum, ich bin mit dem Tagesgeschäft noch nicht fertig.
Und trotzdem können Sie aus dem Tagesgeschäft, das brummt, ab und zu wieder eine Auszeit nehmen, indem Sie auch Reisen als Reporterin machen für 10 vor 10, zum Beispiel 3,5 Wochen auf dem Mekong-Fluss unterwegs oder mal in Indien. Weißt du, es verrückt ist, was sind da die eindrücklichsten Momente gewesen, die Sie erlebt haben, während dieser Reise, die Sie für 10 vor 10 machen durften, die natürlich nicht Ferien sind, wo strenge Arbeit sind. Wirklich, was haben Sie da besonders geprägt?
Also das Tolle ist eben, dass man einerseits, wenn man rausgeht, also in die Ecke der Welt, dass ich dort wirklich mein Gesicht verliere, im positiven Sinn. Dort bin ich wie jeder und jede andere auch. Einfach eine blonde Langnase, die komisch aussieht manchmal und wo nicht weiss, wie man das ausspricht oder was man isst und wo die Leute mit Lachen und mit einer Offenheit mir begegnen, wie sie anderen Touristen auch begegnen. Und trotzdem habe ich den Presseausweis, wo mir dann ermöglicht, eben nicht nur in ein Keramikgeschäft für Souvenir reinzulaufen, sondern eben auch auf eine Regionalverwaltung in ein Büro reinzulaufen und mich dort vielleicht auch umärgern mit dem Menschen, der dann sagt, das dürfen wir nicht filmen und so. Aber mal zuerst die Möglichkeit haben, dort nicht bekannt zu sein und dann doch dürfen überall reinschauen. Das ist halt so. Also es ist schon sehr speziell.
Ich glaube, in Indien sind Sie an einer arrangierten Hochzeit dabei gewesen, in Mumbai. Da haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, haben Sie wahnsinnig geprägt.
Es ist einfach verrückt gewesen, weil ich bin, das war vor zwei Jahren gewesen, und ich bin auch verheiratet und ich habe zwei Kinder und Familien und so. Und dann geht man dort an ein Hochzeit und die Frau hat den Mann nie vorher gesehen, wo sie geheiratet hat. Die Mutter hat für die junge Frau den Mann ausgesucht. Die Tochter, also die war etwa 23 gewesen, die hat aber doch, die hat Englisch können, die hat einen Job gehabt, die hat auf einem Reisebüro hat die Frau gearbeitet. Die ist auch, wenn sie ist gearbeitet, westlich angelegt gewesen. Man hat das Gefühl gehabt, das sei so etwas, was ich verstehe, wenn ich sie angeschaut habe, oder? Und hankerum sagt sie mir im persönlichen Gespräch, an Gott Liebe, das wird so überschätzt. Das ist das meist überschätzteste bei euch im Westen ist die Liebe. Und sie heiratet jetzt einen Mann, der ihre Mutter für sie ausgesucht hat. Das käme schon gut, weil schliesslich ihre Mutter während 20 Jahren beweisen, dass sie wissen, was gut ist für sie. Und warum soll es das plötzlich fertig sein oder in diesem Bereich nicht so sein? Und hat mir da also sehr, sehr überlegt und rationell erklärt, warum sie dann heiratet. Und dann bin ich an dem Hochzeit selber dabei gewesen, stundenlange hinduistische Traditionen und so. Und dort habe ich dann gleich gesehen, wie sie zittert hat und wie das eine unglaubliche Geschichte ist, wenn man übergeben wird, weil die wohnen zuhause bei den Eltern, immer noch sehr eng in dieser Familie, übergeben wird an eine andere Familie, die man nicht kennt. Wie das hat für die junge Frau auch geheissen, wenn die Schwiegermutter sie braucht, dann will sie die pflegen. Wenn die Eigenmutter sie braucht, dann kann sie die nicht pflegen, sondern dann muss die Setmutter wieder einen Sohn haben, der heiratet. Also ganz, ganz einfach so. Und eben, wenn man in diesen Ländern unterwegs ist, im Stadtzentrum und die junge Frau jetzt auch sieht, die ich dann interviewt habe, dann hat man das Gefühl, die sind uns so nahe, oder? Also die haben die gleichen Handys wie wir. Die googeln auch im Zeug umeinander und die tragen die gleiche Jeans morgen und man hat das Gefühl, sie ist alles so nah. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, zum reinzusehen, dann gehen die Welten auf. Oder? Und das sind so Momente, die mich dann unglaublich beschäftigen. Und ich weiss nicht, wie es ihr geht, ich hoffe, dass es ihr gut geht.
Die Sachen, die man dann wirklich sich auch nachhinein noch damit befasst. Etwas, was Sie auch mal erlebt haben, vor etwa 6-7 Jahren, ist in einem kleinen Propellerflugzeug über dem Amazonas. Ich glaube, dort war Ihnen auch nicht mehr zum Lachen zu Mut.
Nein, dort war wirklich nicht mehr gut gewesen, oder? Weil mir war gar nicht klar gewesen, so recht. Also wir haben das Brasilien. Ich bin so naiv, obwohl ich blond bin. Ich habe schon gewusst, das Land ist gross. Und ich habe schon gewusst, wir werden das meiste müssen fliegen. Nicht so bewusst war mir, dass für den Teil, den wir im Amazonas wollten machen, ein Goldgräberlager, irgendwo wirklich Stunden weg von Manaus noch, dass das eben kein Linienflugdings mehr ist, sondern so ein Pfupf, irgend so ein Cowboy-Pilot, wo man mietet mit seinem Ding. Und dann sind wir da losgeflogen und irgendwann sagt der andere, der hat immer Karten auf den Knien gehabt. Und dann haben wir schlecht Wetter gekommen. Und dann hat der wirklich, der ist auf Sicht geflogen, irgendwelche Flussläufe noch. Und dann sagt er, ah, jetzt hoffen wir schon, dass wir jetzt den gleich dort sind, weil das Benzin würde auch nicht mehr viel länger langen. Und dann sieht man unten den Urwald, oder? Und der würde so ein Flugzeug einfach schlucken. Also es würde machen, nur man sieht nicht, wo das abgestürzt ist. Von oben gesehen, wenn wir es nachher suchen müssen. Und dann irgendwann haben wir ungefähr die Gegend gefunden, wo wir ran haben müssen, sind wir auf das Apuy zugeflogen. Und dort hat es aber auch viele Holzfällen gehabt, irgendwelche Strassen im Wald innen und so. Und dann sagt er, wir sollen jetzt alle runterschauen und ihm sagen, wenn etwas nach Landebahn aussieht, oder? Und das haben wir dann gefunden und sind dann auch, aber das ist schon, wo ich mir dort überlegt habe, wenn dort der Motor irgendwie spinnt, da bist einfach weg. Und habe mich dann auch erkundigt und es ist tatsächlich so, von diesen Propellerflügeln verschwinden regelmässig auf so langen Flügen, die verschwinden und die werden nie mehr gefunden, häufig. Oder erst 20 Jahre später irgendwo noch. Und das ist, ja.
Das ist vielleicht gut, hat man da vorher nicht gewusst. Gibt es beruflich oder privat noch so eine Reise, die Sie unbedingt machen möchten, die Sie wahnsinnig reizt, die Sie jetzt schon wissen, da muss ich unbedingt mal hin?
Also ich meine, wenn ich das Geld hätte, dann würde ich morgen aufhören zu arbeiten und würde überall dort hin, wo ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt auch noch herren, oder? Es gibt so viel, ich reise dermassen gerne und ich finde es so ein wahnsinniges Privileg, wenn man beruflich oder privat kann Neues kennenlernen auf dieser Welt. So der Ecke, wo ich vielleicht mal noch weg sehe. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde schon gerne mal noch Hawaii sehen. Weiß nicht ganz genau warum, aber das, also so mit einfach, ich glaube auch die Natur, der Vulkan, Schnee, Meer, alles dermaßen intensiv und so nahe aufeinander, das ist glaube ich etwas, wo mich einfach mal noch gerne würde sehen. Wenn dort dann so verschiedene Welten und Klimazonen so nah aufeinander sind. Das finde ich total spannend. Und ganz Südamerika würde ich gerne sehen. Ich würde in Asien gerne all das sehen, was ich noch nicht gesehen habe. Und einiges, was schön ist, wieder besuchen. Also ich könnte das halbe Leben umreisen, von dem her gesehen.
Bevor Sie das machen im normalen Alltag, wie erholen Sie sich da von Ihrem strengen und manchmal wirklich auch nervenaufreibenden? Ich meine, es packt einem ja auch, wenn man die Nachrichten mal vermitteln muss. Wie erholen Sie sich da wieder? Können Sie zum Beispiel gerade nachher schlafen oder bleiben Nein, Sie da noch lange wach? Ist das Adrenalin? Schafft noch?
Also das ist schon über die Live-Situation, oder? Das ist auch, man schafft irgendwo schon sehr gegen den Biorhythmus. Dass man um 10 vor 10 Uhr Abend muss man den höchsten Aufmerksamkeitsgrad haben. Und da ich ein Kind habe, muss ich am Morgen gleich um 7 Uhr aufstehen und Brötchen machen für die Schule und schauen, hast du den Tag und hast du Turnzeug und so, bis die draußen sind. Dann habe ich schon einmal Gelegenheit heute, wo die Kinder etwas älter sind, weil jetzt beide in der Schule sind, dass ich noch eine Stunde anliegen kann. Das mache ich auch sehr häufig. Weil ich einfach vor den Zweinen nicht ins Bett komme. Bis das Adrenalin wieder draußen ist, das man für die Live-Situation hat. Bei mir geht das etwa bis um 2 Uhr am Morgen. Und in dieser Zeit kann ich dann aber noch glätten oder noch sonst irgendetwas machen, bis es dann gut ist und bis ich dann kann ins Bett. Aber am Morgen, wenn die Kinder zur Schule aus sind, lege ich mich heute sehr häufig noch mal eine Stunde her. Und das, ich glaube schon, das ist die Erholungsphase, die es braucht. Wenn ich die nicht habe, bin ich recht auf den Felgen bis am Freitag.
Wir haben es gehört, Sie sind Stadtsucherin. In Bezug zu Schaffhausen, Ihre journalistischen Anfänge haben wir vorhin gehabt. Wir sind aber jetzt hier in Winterthur, hier in der Kohlmeinbar. Haben Sie in Bezug zu Winterthur, Daniela Lager, einen speziellen?
Das wäre jetzt natürlich wahnsinnig toll, oder? Ich könnte jetzt das Gespräch irrsinnig verredeln, wenn ich jetzt meinen Auftritt, wenn ich jetzt, das kann ich leider nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, und das finde ich doch wirklich, ich kenne so drei Orte, wo ich nicht regelmäßig, aber immer wieder wahnsinnig gern bin und wo ich cool finde und wo ich fast einmalig finde, wo Winterthur hat. Das Fotomuseum finde ich hochstehend, lässiges Zeug, was hier gemacht wird. Das Casinotheater finde ich echt einen speziellen Ort und auch total lässiges Zeug. Die ganze Entstehungsgeschichte, alles finde ich extrem lässig und gehe gerne an. Und mit den Kindern ins Technorama. Auch etwas, die wir in Zürich so nicht haben. Und wenn man in den Überflüger war, in der Physik, glaube ich, kann man auch als Erwachsener dort durchaus noch staunen und noch etwas lernen mit den Kindern zusammen.
Wir kommen schon gleich zum Schluss des Gesprächs, Daniela Lager. Sie haben beruflich sehr viel erreicht. Sie haben Familien, eine funktionierende, glückliche. Jetzt sind Sie, da darf man verbunden mit einem ganz herzlichen Gratulation und vielleicht auch mit einem Applaus, darf man das sagen, vor einer Woche 50 geworden. Ja. Ist da auch Anlass, ein Fazit zu ziehen mit 50?
Ein
Zwischenfazit?
Es war recht schrecklich gewesen, muss ich jetzt sagen. Es ist, weil früher hat man also gesagt, 30, oder? 30 habe ich mega cool gefunden. Eben, da habe ich gekümmt, bin auf Frankreichs Gefühl, gehe jetzt beruflich nochmal alles neu. 40, da bin ich noch schwanger gewesen mit dem zweiten Kind. Da bin ich richtig an der Schwelle gestanden von jetzt Familienleben und auch wieder total cool. Und ich meine, 50 kann man sich einfach nicht mehr schönreden. Oder? Das ist... Also es ist wie so ein Zeitband, wo es einen Reiter drauf hat, oder? Und das ist das Leben. Und der Reiter schiebt sich weiter nach vorne und dann ist er plötzlich auf dem 50. Und dann muss man, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, es ist wahrscheinlich blöd optimistisch, jetzt noch von Halbzeit zu reden, oder? Das ist wahrscheinlich, ist man leicht drüber. Und das heisst aber auch, dass die Strecke, die man schon zurückgelegt hat, dass die länger ist. Und was mich dann sehr versöhnt hat mit dem 50. Geburtstag und mit dieser Zäsur ist, dass der Blick zurück auf die längere Periode, den habe ich recht okay gefunden. Da bin ich einfach, da gibt es nicht viel, wo ich sage, das hättest du ganz anders machen müssen, oder das hast du so ins Sand gesetzt, dermassen verpasst, so also von den ganz wichtigen Sachen. Da bin ich recht, das habe ich recht, kann ich recht zufrieden zurückschauen. Und dass jetzt halt vorne Perspektiven zugehen, das hat mich schon gestresst. Weil das war mit 50 zum ersten Mal gewesen. Also jetzt würde ich mit 50 würde ich jetzt nicht mehr einfach den Job künden und ein bisschen auf Paris und mal schauen, wenn ich zurückkomme. Oder? Wir machen genug Geschichten im Fernsehen über Menschen, die mit 50 aus dem Arbeitsleben rausfallen und nicht mehr zurückfinden. Oder? Und das ist auch das Bewusstsein. Jetzt ist fertig mit dem, man könnte ja noch. Sondern jetzt musst du mal schauen, dass du irgendwo darfst, weiterhin. Das ist halt heute so. Und die Kinder lösen sich ab. Jetzt schon langsam, oder? 11 und 9. Wo wenn du allein in die Stadt und so, oder? Nicht, du kannst daheim bleiben und ich mache das mit der Freundin und so. Also das heisst, man merkt, wie ja, Perspektiven werden nicht automatisch immer weiter, je älter das man wird. Und für mich persönlich ist 50 einfach so die Zäsur gewesen, wo ich mir das recht brutal einfach angeschaut habe und das Gefühl habe, ja, so ist es. Aber jetzt ist es vorbei und machen dagegen kann man eh nichts. Also, jetzt ist es wieder gut. Ich bin etwas abgetaucht über den Geburtstag und habe das wirklich mit sehr engen Freundinnen und Freunden gefeiert. Und jetzt kann ich wieder darüber reden. Jetzt ist alles wieder
also gut. Wenn das bloß eine Woche gedauert hätte, ich glaube, dann ist es gut. Trotzdem, wenn Sie jetzt von dem Fazit aus 10 Jahre führen schauen, ja. Was möchten Sie 10 Jahre können sagen? Da haben Sie sich ja sicher auch Gedanken gemacht. Kann man da etwas...
Dass der Blick zurück nochmal so gut ist wie jetzt. Dass ich also nicht jetzt in diesen 10 kommenden Jahren alles so vergeige, dass der Blick zurück nicht gut wäre. Und... ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich. Ich muss Ihnen sagen, das beschäftigt mich auch. Heute ist zwischen 60 und 70 ist ja die Zeit, wo man wenigstens im Berufsleben anfängt abschliessen, oder? Und die ganzen Diskussionen, die wir haben, heute gesellschaftlich, weiß ich einfach nicht. Ist das noch so? Wenn ich 60 bin, dass ich dann in eine Phase gehe, wo man am richtigen Erwerbsleben voll drinnen und Verantwortung und so, dass man dann abschliesst oder müssen wir uns damit abfinden, dass das bis 70 wird, was ich einfach nicht glaube. Weil ich nicht viele Leute sehe, die überhaupt noch Gelegenheit haben, weit über 60 aus mit so Perspektiven im Berufsleben tätig zu sein. Die gibt es schlicht nicht. Auch wenn man uns den Anspruch immer wieder serviert. Oder? Ich sehe noch nicht, wie das gehen soll. Also, was ich dann mit 60 sehe, weiß ich nicht. Ich hoffe auf ein bisschen mehr Gelassenheit, bin ich nämlich immer noch nicht. Ich bin immer noch irgendwie eine Tischbombe, die beim kleinsten Ding sagt, vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit wäre noch hübsch mit 60.
Also engagierter, politisch denkender Mensch, wo Sie sind, da gäbe es ja auch noch die Variante Politik. Da haben wir mit dem Filippo Leutenegger auch Beispiel oder mit dem Matthias Ebischer. Da wären Sie dann wieder bei den Jüngsten mit 50.
Nein, ist ja gut, wenn das andere machen.
Das ist nichts für Sie, in die aktive Politik
zu wechseln. Nein, also nein.
Das ist eine schnelle Antwort. Ich bin sicher, es gibt noch andere Fragen. Ich möchte Ihnen jetzt im Saal noch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, nachdem Sie uns da zugehört haben. Ich denke, wir haben viel erfahren schon von der Daniela Lager, aber wenn ich einmal ihre Reaktionen gesehen habe, bin ich fast sicher, es kommen noch Ideen. Da hinten ist ein Mikrofon. Wer hat noch Fragen an Daniela Lager, jetzt, wo wir Gelegenheit haben?
Mich nimmt es noch Wunder, wie Sie die Balance immer geschafft haben, so zwischen Kind, Familie und Beruf. Es hat jetzt vielfach so schön tönt, eben am Samstag auch noch putzen, kann das auch schön machen und so. Aber ich meine, gerade jetzt auch mit dem Tagesablauf, den Sie beschrieben haben, und dem Kind, und dann haben Sie Aufgaben, und dann haben Sie andere Probleme. Mhm. Und am Wochenende die ganzen Sachen. Haben Sie das wirklich immer so gut im Griff gehabt? Oder wie haben Sie sich überhaupt organisiert?
Also organisiert haben wir uns, also ich muss mal so sagen, ich finde es, und ich weiss das auch von allen, praktisch allen Kolleginnen, die in der gleichen Situation sind, wie ich und wie mein Mann und wie meine Familie, es ist nicht einfach. Es ist A, nicht einfach und es ist B, häufig nicht optimal. Aber es ist wie gewesen, ja was denn sonst? Also sag jetzt mal von vielen nicht optimalen Möglichkeiten, wie man sein Leben gestaltet, halt die, die dann doch am meisten, am reizvollsten war. Das ist vielleicht so das, was dahinter steht. Und gemacht haben wir es so, dass also mein Mann zum Teil auch unregelmässig arbeitet und wir probieren, dass wir die Schichten möglichst aneinander vorbei organisieren können, dass immer eben für die Kinder da ist. Was dann aber auch wieder heisst, dass es sehr schwierig wird für meinen Mann und für mich, in diesem Plan auch mal noch eine Zeit für uns gemeinsam rauszuhauen. Also das ist wahrscheinlich das, was am meisten gelitten hat in den letzten paar Jahren, würde ich meinen. Dass man immer probiert hat, dass sich mindestens einer für die Kinder da ist und dass der Job nicht leidet, aber dass man dann so ein bisschen, ja, die Zeiten als Bärli, wo man früher einfach so können miteinander essen und ins Kino und all das, das ist der pure Luxus geworden in dem Leben mit Job und Kind. Ein Kinobesuch oder das zweite essen, das ist der pure Luxus, oder? Und wir haben eine Nanny, unterstützend. Am Anfang ist sie 2 bis 3 Tage gekommen. Im Moment ist es nur ein Abend, wo sie kommt, weil wir alles andere sonst organisieren können. Weil man keine Krippe findet und nichts, wo die Arbeitszeiten, die wir beim Fernsehen haben, kann abdecken kann. Also, es ist nur die private Lösung geblieben. Und meine Eltern, die in Zürich wohnen, haben mir und meinem Mann extrem viel geholfen. Und durch das. So, mit ganz, ganz vielen. Aber die Pläne, eben, wenn ist wie ein Mobile, oder? Wenn man an einem Faden zieht, gewackelt alles. Also wenn dann jemand krank geworden ist oder etwas zusätzlich oder was auch immer, dann hat das ganz bedrohlich angefangen und hat wieder viel Kraft gebraucht, um das auszugleichen. Aber das hat ja an sich nichts mit dem Fernsehjob zu tun, sondern das ist eine Situation, wo ich denke, wo die meisten Leute heute, die berufstätig sind, Kinder haben, Familie haben, die sind praktisch alle in dem hinein. Und man kann eigentlich allen, die keine Familie haben und das nicht sehen, muss man einfach sagen, das ist jedes Mal ein Kraftakt. Und ich weiss mit dem Blick zurück nicht mehr immer, wie wir alle Situationen gelöst haben. Und das geht aber, glaube ich, auch allen so.
Danke vielmals für die Frage. Gibt es noch weitere? Ja, bitte.
Danke, Frau Lager. Ich habe noch eine kleine Frage. Wie frei zur Auswahl und Interpretation der Themen sind Sie A und B, fühlen Sie sich jeweils?
10 von 10 ist Teamarbeit. Also ich bin zwar Moderatorin, aber ich habe überhaupt nicht die Position, um dort hineinzukommen, um mir ein Wunschmenü zusammenzustellen. Oder zu sagen, das moderiere ich aber jetzt nicht. Also es ist eine Teamarbeit und es gibt eine Art einen publizistischen Auftrag, der über allem steht, wie wir wollen wahrgenommen werden und was wir wollen senden. Wir sind aber auch ein Magazin. Und das heisst, es darf auch hintergründiger, manchmal auch querer, schräger, leichter sein, als wie zum Beispiel eine Tagesschau, die sich jetzt ganz stark an der Faktenlage und am Tagesgeschehen orientiert. Aber auch bei uns sollten die meisten Themen und Beiträge sollten an dem angebunden sein, was heute passiert ist und was uns heute bewegt, und dann aber einen Mehrwert liefern. Also einen Hintergrund, ausführlicher oder einen anderen Zugang dass wir es von der anderen Seite anschauen, als wie alle anderen News-Sendungen jetzt darüber berichtet haben. Das ist so ein bisschen der Anspruch, den wir haben. Und es ist eine Teamarbeit, die von morgen um 9 Uhr in Sitzungen ständig wieder geschärft wird. Was machen wir jetzt heute? Und es wird bis eigentlich, ich will mal sagen, bis um 6 Uhr abends werden regelmäßig und routinemäßig Beiträge noch austauscht. Dass man also sagt, der kommt jetzt einfach raus und jetzt schalten wir gleich noch auf Kiew, weil dort die Entwicklung so ist, dass wir noch die Korrespondentinnen haben oder so. Also es ist sehr eine rollende Planung und vieles passiert im Team. Und ich würde sagen, ich habe genauso viel und so wenig Einfluss wie jeder Journalist und jede Journalistin, die bei CVC arbeitet. Vielleicht bei den Studiogesprächen, also so, schalten wir jetzt noch zu dem Korrespondenten oder nehmen wir noch etwas ins Studio? Das ist vielleicht der Teil, wo sich die Moderation stärker einbringen kann.
Und wie stark ist da der Konkurrenzkampf auch zwischen den Einzelnen, zwischen Tagesschau, CVC, Schweiz aktuell, Rundschau? Wie stark wird da jeder der Beste sein und noch den besseren Zugang zu einer Geschichte haben?
Das ist etwa ähnlich, wie ich gesagt habe, wie ich hoffe, dass Kind als Lebensphilosophie daran hergehen. Jeder will das Goal schiessen, aber es sollte möglichst wenig Foul geben. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das heisst, logisch, ja, wenn es die Geschichte vom Tag ist und das Bild vom alle wollen. Und dann gibt es so ein bisschen, dass man sagt, ja, aber das ist nicht für Schweiz aktuell, weil das ist nicht regional, das passiert jetzt halt in Kiew, auch wenn ihr wollt, das ist jetzt nicht für euch. Oder? Dann, und das ist so der Nachrichtenkoordinator, der da schon ab und zu wirklich muss schlichtend eingreifen muss. Oder dass man sagt, okay, ihr könnt das und das, ihr dürft das Interview, aber ihr schaltet jetzt nicht auch noch. Weil sonst haben dann die gar nichts mehr. Also man kämpft dort schon um Zugänge und um Sachen. Ja, das ist so.
Wissen Sie, wo sonst noch Stimmzwang herrscht in der Schweiz, ausser Schaffhausen?
Ich weiss es nicht abschliessend. Ich glaube dir aber, dass es vielleicht sogar ziemlich eine einmalige Geschichte ist mit dem Stimmzwang. Der ist noch, oder? Gell, Ziehwipf, der Stimmzwang. Wissen Sie das?
Ja.
Gibt es den sonst noch immer?
Nein, den gibt es sonst nie mehr. Und ist jetzt hat man gerade unter schwerem Zwang hat man von 3 Franken auf 6 Franken Busse erhöht.
Wenn man
also nicht jetzt zahlt man 6 Franken. Und Ende vom Jahr kommt von der Stadtpolizei eine Rechnung, die man da zahlt. Für alle verpassten Abstimmungen. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst, glaube ich, haben wir viel erfahren und haben auch die Chance, vielleicht der Daniela Lager, die hier in Kohlmeinbar gekommen sind, auch noch die ein oder andere Frage weiterzustellen. Vielleicht abschliessend, Daniela Lager, Sie kommen ja sehr viel aus Feedback über und Wünsche und fast Forderungen der Zuschauer. Oder? Da fängt bei Frisuren an, über Kleider und sie hätte sollen und da hätte sie sollen. Da kann ja manchmal auch zermürbend sein. Haben Sie einen Wunsch an Zuhörer, Zuschauer? Jetzt können wir es mal umkehren. Jetzt können Sie mal einen Wunsch
sagen. Ich wollte nicht, dass jemand im Trainer vor dem Fernseher sitzt. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber es ist schon so, man kommt natürlich, ja, viele Leute haben sehr viele Vorstellungen und Wünsche sind, was Frisur angeht und so, die gehen extrem auseinander. Ich würde mich einfach freuen, eigentlich an Fernsehzuschauer, die auch wenn sie mit uns mal nicht einverstanden sind, sage ich jetzt einmal, trotzdem noch Lust haben, sich mit uns auseinanderzusetzen. Ich finde es in dieser ganzen Diskussion, wo wir haben, über was soll ein Fernsehen noch, jetzt, wo man doch kann, über Computer und on demand sich alles selber zusammenstellen und so, da denke ich, ja, das beschäftigt uns ja auch. Das zieht uns manchmal auch fast den Boden weg, die stundenlangen Diskussionen. Ja, braucht es euch noch? Und so. Und ich denke am Schluss doch, ich glaube, es braucht uns dort, wo wir probieren, eine Perspektive auf die Welt und auf unsere Umgebung einzunehmen aus der Schweiz raus. Ich glaube, CNN ersetzt uns nicht umfassend in jeder Lebenslage. Ich glaube, es braucht die eigene Perspektive. Und wenn Sie sich mit deren auseinandersetzen und sich dort an uns reiben, dann macht mir das Freude.
Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Schlusswort. Wir haben uns heute gerne mit Ihnen auseinandergesetzt, Daniela Lager, und Sie ein bisschen gespürt auch als Mensch. Besten Dank da für den Besuch bei uns in Winterthur in der Kohlmeinbar und weiterhin alles Gute.
Danke vielmals. Merci für den Besuch und die Aufmerksamkeit. Danke.